Die bayerische Staatsregierung geht unter die Gamer. Beinahe zumindest. Mit der gerade eröffneten Gamerei in München soll Raum geschaffen werden für Entwickler und für Startups. Da gibt es Studios, Büros und Arbeitsflächen. Und es soll laut Digitalminister Fabian Mehring Bayerns innovativen Standort weiter ausbauen. Gamesminister heißt er denn übrigens auf der Website Medien Bayern. Das zeigt, Gaming und Computerspiele sind schon lange kein Nischenthema mehr für Nerds oder so. Im Gegenteil, es werden Milliarden umgesetzt. Ich bin Ina Landhofer und ich muss gestehen, dass Gaming für mich eher ein unbekanntes Terrain ist. Ich bin bei Pac-Man vielleicht gerade noch so dabei gewesen. Umso spannender fand ich es, als ich neulich las, dass Elon Musk gar nicht so einen leichten Stand in der Gaming-Szene zu haben scheint. Beim Battle-Shooter-Spiel Fortnite können die Spieler seit ein paar Tagen mit einem Cybertruck von Tesla herumfahren. Allerdings finden das viele wohl gar nicht so wirklich gut und rufen auf, den Truck zu boykottieren. Wie politisch also ist die Gaming-Szene, habe ich mich gefragt. Das besprechen wir heute in BR24 Medien. Und ein weiterer Punkt ergibt sich daraus für uns Journalisten. Wie berichten wir denn darüber? Und vielleicht sogar noch einen. Ergeben sich dadurch für die Medienbranche neue Formen des Erzählens? Können sogar Journalisten ihre Geschichten als Games verpackt erzählen, damit vielleicht neue Zielgruppen ansprechen, die eben bisher nicht zu den klassischen News-Junkies gehören? Verstärkung habe ich heute von zwei Gaming-Cracks, die aber ganz seriöse Jobs im echten Leben haben. Von Felix Zimmermann, er ist Gaming-Experte immerhin, aber der ganz seriösen Bundeszentrale für politische Bildung. Und von meinem Kollegen Christian Schiffer aus der BR-Netzwelt. Christian, warum sollte ich Gaming vielleicht doch unbedingt nochmal ausprobieren?
Ach, ich glaube, du musst das nicht unbedingt ausprobieren. Ich meine, jeder hat doch unterschiedliche Hobbys und ich weiß nicht, ich habe mich dafür entschieden, mich nicht für Opern zu interessieren und genauso legitim ist es doch einfach zu sagen, okay, ich muss mich vielleicht auch nicht für Computerspiele interessieren. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn du sagst, du möchtest da vielleicht reinschnuppern, wir dann ein bisschen, glaube ich, ein bisschen präzisieren müssten, für was du dich dann interessieren solltest oder was dich dann interessiert. Weil die Gaming-Landschaft oder das Medium Games ist einfach sehr, sehr breit. Das ist so ein bisschen wie wenn man das mit Print vergleicht. Ja, da gibt es Rätselhefte, da gibt es Bildbänder, da gibt es Krieg und Frieden, da gibt es Lanzer-Romane, da gibt es irgendwelche Schundhefte. Und da müssten wir, glaube ich, erst einmal so ein bisschen graben, was dich ungefähr interessiert. Und wenn wir das herausgefunden haben und du dann tatsächlich an dem ja ein bisschen rangeschnuppert hast, dann würde ich dir die Frage so beantworten, weil Gaming eines oder vielleicht das interessanteste Medium unserer Zeit ist und weil Gaming unsere Gesellschaft gerade beeinflusst wie kein anderes Medium überhaupt.
Also, habe ich schon gelernt, Gaming-Szene kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren. Aber grab doch mal ganz kurz zu Anfang und nimm uns ein bisschen an die Hand, gerade Leute wie mich, die sich da nicht so auskennen. Welche Interessensgebiete würden sich mir denn da eröffnen, wenn ich spielen wollen würde?
Ja gut, es gibt natürlich die Spiele, die jeder kennt, ne? Also Candy Crush, also wo Leute an der Bushaltestelle sitzen, also zum Beispiel auch meine Mutter und dann Candy Crush spielt, also diese sogenannten Gelegenheitsspiele, ja. Dann gibt es so Spiele, du hast ja in deiner Anmoderation Fortnite erwähnt, naja, Fortnite ist eigentlich so ein bisschen so ein Shooter-Spiel, aber eigentlich ist Fortnite ja ein sozialer Raum, ja. Also die Amerikaner haben ja den schönen Begriff des Third Place, also erster Platz ist irgendwie die Arbeit und zweiter Platz ist die Familie, ne? Und der dritte Platz ist dann sowas wie die Bowlingbahn. Und genau sowas sind Computerspiele. Es ist halt dieser Third Place, also wo sich Leute einfach aufhalten, Spaß haben, zusammen kommunizieren, irgendwas zusammenbauen und so weiter, kreativ sind. Die digitale Bowlingbahn, da steht dann vielleicht das Spiel auch gar nicht mehr so im Vordergrund. Mhm. Ja, und dann gibt es so Spiele, wie ich sie zum Beispiel spiele, ne? Das sind dann gerne so eher erzählerische Computerspiele mit Zwischensequenzen, wo dieses Medium dann aus den verschiedenen anderen Medien, also Film, aber auch Hörspiel, Text, sich da bedient und damit eben etwas Neues schafft, was etwas Interaktives schafft. Ja, und dann gibt's vielleicht noch so Spiele, wo ich zum Leidwesen meiner Freundin auch ein ziemlicher Kandidat bin, nämlich so unglaublich komplexe Spiele, wo man erstmal so ein halbes Jahr auf die YouTube-Uni gehen muss, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Aber wenn man es dann verstanden hat, ist es umso besser. Ja, und irgendwo da, glaube ich, muss man sich oder kann man sich dann einsortieren.
Jetzt haben selbst Gaming nicht affine Menschen wie ich mitbekommen, dass doch diese Spiele oft auch in der Kritik stehen. Also welche Arten von Spielen sind das denn, die da kritisiert werden, weil sie etwa sexistisch sind oder rassistisch oder sowas? Kann man das so ein bisschen aufdröseln?
Naja, erstmal glaube ich, muss man sagen, dass das ja schon eine sehr interessante Frage ist, weil vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren hätte man nicht gefragt, welche Spiele stehen in der Kritik, weil sie sexistisch sind oder irgendwie so, sondern man hätte gefragt, welche Spiele stehen in der Kritik, weil sie Menschen zu Amokläufern machen. Und da sieht man eigentlich schon, wie sich diese Debatte weiterentwickelt hat. Also es ist nämlich eigentlich ein Fortschritt, dass wir über die Inhalte von Spielen sprechen. Ich selbst würde sagen, dass es eigentlich wenig Spiele gibt, die wirklich wegen Sexismus oder Rassismus wirklich kritisiert werden. Also klar, es gibt natürlich sexistische Spiele. Frauen wurden immer ziemlich stereotyp dargestellt. Oft war die Kamera, wenn ein weiblicher Held, Heldin im Spiel die Hauptrolle gespielt hat, wurde gerne die Kamera von hinten angebracht, so wie bei Lara Croft, damit die Spieler ihr auf den Hintern schauen konnten. Also das sind natürlich Dinge, von denen hat man sich Gott sei Dank verabschiedet oder sie werden zumindest sehr kritisch gesehen. Was es aber natürlich schon gibt, ist sozusagen ein gewisser Sexismus oder ein gewisser Rassismus in der Spielerschaft. Ja, aber dadurch, dass natürlich Computerspiele einfach so allgegenwärtig sind und natürlich, das darf man glaube ich auch immer noch sagen, viele junge Männer anziehen, sind natürlich solche ideologischen Muster dann auch nicht so weit.
Du hast gerade gesagt, die Debatte über die Spiele hat sich verändert in den letzten 20 Jahren. Du hast die Amokläufer angesprochen. Die Szene und die Spiele, haben die sich denn mitverändert, wenn das Ganze jetzt so viel mehr in den Fokus auch gerutscht ist? Und du, zu Beginn hast du gesagt, das ist das Spannendste, was du dir gerade so vorstellen kannst. Also würdest du sagen, als langjähriger Beobachter, da hat sich was getan? Nicht nur technisch jetzt, meine ich, sondern inhaltlich?
Oh ja. Und das ist etwas Wundervolles, weil lange Zeit war es so, dass Computerspiele sich vor allem dadurch ausgezeichnet haben in ihrer Entwicklung, dass sie halt immer opulenter wurden, die Grafik immer besser, der Sound immer bombastischer, aber sich inhaltlich wenig getan hat. Und das andere ist natürlich, dass auch der ganze Diskurs um Computerspiele klüger geworden ist und damit natürlich auch die Spiele selbst. Also man kann nicht mehr ein Spiel machen wie vor 20 Jahren, wo man irgendwie sich eine Geschichte ausdenkt, damit man halt eine hat und so, sondern mittlerweile sitzen da halt professionelle Autoren dran oder professionelle Dramaturgen und damit ist das ganze Niveau ganz anders. Und da werden dann eben so Fragen wie zum Beispiel, ja, soziale Gerechtigkeit, Frieden, also die großen Themen der Menschheit, die uns interessieren, die werden da dann durchaus adressiert. Und das ist einer der Punkte, wo man das sehr, sehr deutlich sehen kann, wie, und jetzt verwende ich mal so ein bisschen diesen Klischeesatz, wie sehr Computerspiele doch erwachsen geworden sind in den letzten Jahren.
Und an dieser Stelle möchte ich meinen zweiten Studiogast ins Boot holen, Felix Zimmermann. Er ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung und dort auch zuständig für Gaming und Extremismus. Und vielleicht muss man vorwegschieben, dass Spielen, die Spieleszene, also nicht nur digital, sondern überhaupt auch analog, schon länger Objekt auch wissenschaftlicher Untersuchungen ist. Das nennt sich dann Ludologie. Felix Zimmermann, seit wann leistet sich denn die Bundeszentrale einen Gaming-Experten?
Also tatsächlich ist es so, und wenn ich das erzähle, sind die Leute auch oft überrascht, dass die Bundeszentrale sich schon seit überraschend vielen Jahren mit Games beschäftigt, nämlich schon seit den späten 1980er Jahren. Wow. Damals noch nicht so institutionalisiert als ein einzelner Gaming-Experte, und wir sind bei der Bundeszentrale auch zwei Gaming-Experten, die auf den entsprechenden Stellen sind. Aber seit den späten 1980er Jahren hat sich die Bundeszentrale damit beschäftigt, vor allem aus der Perspektive der Medienkompetenz, Medienkompetenzbildung, politischen Medienbildung. Das heißt also im Grunde einen mündigen Umgang mit Games zu fördern, um dann eben auch schlussendlich dazu beizutragen, mündige Bürgerinnen und Bürger ja weiterzubilden, fortzubilden.
Christian Schiffer hat uns jetzt schon so ein bisschen an die Hand genommen und in die Gaming-Welt eingeführt. Wo würden Sie denn das Potenzial sehen, dass Spiele bieten, sich politisch vereinnahmen zu lassen?
Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die man da sicherlich mit einbeziehen muss. Ich glaube, ein sehr relevanter Faktor ist eben, dass Games regelbasierte Artefakte sind. Gegenstände also, die sich vor allem auch dadurch auszeichnen, dass sie eben bestimmten Spielregeln folgen, denen man sich dann entsprechend auch unterordnen muss, um gelingend erfolgreich zu spielen. Und das Interessante bei Games ist eben, dass in diesen Spielmechaniken oft auch politische Inhalte versteckt sind, mehr oder weniger explizit, auch ohne dass das jetzt irgendwie eine Intention unbedingt von den Entwicklern und Entwicklern haben muss. Also zum Beispiel ein Spiel, das ich gerne nenne in diesen Kontexten, ist die Civilization-Reihe. Also Civilization ist ein Spiel, bei dem es im Grunde darum geht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also man beginnt im Grunde als Herrscher, Herrscherin einer Nation in der Steinzeit oder je nachdem, wann man anfangen möchte, und geht dann durch die Weltgeschichte durch, technologischer Fortschritt und so weiter. Und schlussendlich geht es darum, dann den Sieg zu erringen durch Forschung, Kultur, Militär, wie auch immer. Was das Spiel halt im Grunde als eine Art Naturzustand voraussetzt, ist, dass Expansion im Grunde der Kern der menschlichen Existenz und der menschlichen Geschichte ist. Schlussendlich könnten Spielerinnen und Spieler ja herangehen und sagen, ich möchte komplett pazifistisch dieses Spiel spielen. Das gibt es auch, also als so eine Art Kampf gegen die Regeln und als ein Brechen mit den Regeln. Aber schlussendlich ist es so, dass wenn man gewinnen möchte, dann muss man sich diesen Regeln unterwerfen. Man könnte sagen, ich möchte jetzt pazifistisch spielen, aber es würde dann schlussendlich dazu führen, dass die anderen Nationen stärker werden, dass die anderen Nationen vorbeiziehen und dass man dann eben schlussendlich das Spiel verliert. Und es ist schwer, sich dem eben zu entsetzen.
Jetzt sind Sie Experte für Gaming und Extremismus. Wie beobachten Sie das denn? Also man hört ja auch zunehmend davon, dass sich Extremisten in dieser Gaming-Szene tummeln, Verschwörungstheoretiker und sowas. Wie beobachten Sie das so ein bisschen mit diesem vielleicht auch etwas wissenschaftlichen Blick drauf?
Wenn wir verstärkt auch zum Beispiel über rechtsextreme Einflüsse in Games reden, dann hat das sicherlich auch was mit einer zunehmenden Normalisierung von rechten Positionen in der Gesellschaft zu tun, die dann eben auch in Games sichtbar werden. Was den expliziten Fokus angeht und warum ich das zum Beispiel auch fokussiert bei der Bundeszentrale mache, lässt sich, glaube ich, sehr klar auf den Anschlag in Halle von 2019 zurückführen. Damals gab es ja auch danach dann ein viel zitiertes Interview von Horst Seehofer, dem damaligen Bundesinnenminister, der dann ja auch gesagt hat, man müsste die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen.
Zur Erklärung vielleicht kurz, die Attentäter von Christchurch und Halle hatten Bezüge zur Gaming-Szene.
Ja, diese Bezüge gab es, deswegen ist es auch sehr komplex. Es gab diesen großen Aufschrei, nachdem eben Horst Seehofer gesagt hatte, wir müssen die Gamer-Szene in den Blick nehmen. Wurden Erinnerungen wach an diese leidige Killerspieldebatte der frühen Nullerjahre, wo es eben um diese Amokläufe ging und die Frage, wenn wir gewalttätige Spiele spielen, werden wir dann gewalttätig. Und das lässt sich mittlerweile empirisch auch verneinen. Also es gibt zumindest keinen Kausalzusammenhang zwischen gewalttätigen Spielen und dann gewalttätigem Handeln. Es gibt schon Bezüge eben zum Bereich Extremismus und vor allem Rechtsextremismus. Also einmal, was Spielinhalte angeht, aber noch stärker vor allem, was Community-Strukturen angeht, wie sich Menschen vernetzen. Ja, es gibt verschiedene Ebenen, die man sich da angucken kann. Also ich denke, wenn wir uns jetzt mal konkret auf Gaming-Communities fokussieren, man kann dort auch mit Gleichgesinnten in Austausch kommen über das gemeinsame Interesse Games. Und was wir zumindest wissen, die Forschung ist dann noch sehr weit am Anfang, ist, dass eben über diesen Vertrauensaufbau möglicherweise auch Radikalisierungsprozesse zumindest ausgelöst werden können. Das heißt, man baut erst Vertrauen auf zu Menschen, indem man mit ihnen gemeinsam spielt. Das Spielen mit eigentlich unbekannten Menschen, mit Fremden, ist ja ganz normal und gang und gäbe im Gaming. Und dann zum Beispiel wird man auf eine Kommunikationsplattform, die eigentlich außerhalb der Spiele stattfindet, gelenkt. Ja, und in diesen semi-öffentlichen bis geschlossenen Räumen ist dann natürlich auch der explizite Austausch von Ideologie und dann auch Radikalisierung möglich. Aber man muss vorsichtig sein zu sagen, Games an sich oder bestimmte Games-Inhalte würden irgendwie kausal zu der Verbreitung von Extremismus beitragen oder zur Radikalisierung beitragen. Das ist auf jeden Fall zu kurz gegriffen. Da muss man sehr genau hinschauen. Aber ich sehe schon auch die Entwicklerinnen und Entwickler, vor allem auch von großen Blockbuster-Produktionen wie Fortnite, Roblox und so weiter, in der Verantwortung, sich anzuschauen, was passiert in den Communities, die sich um meine Spiele herum bilden. Und was gibt es auch zum Beispiel für Inhalte, die in meinen Spielen zur Verfügung gestellt werden, die eventuell extremistisch sein könnten.
Also die Entwickler, das ist ja die eine Möglichkeit, sich mit diesem Thema auch Extremismus beispielsweise und auch mit dieser Kritik an den Games zu beschäftigen. Eine andere Möglichkeit ist ja auch die Berichterstattung darüber. Und Christian, du bist nicht nur selbst begeisterter Gamer, sondern du stellst ja auch regelmäßig neue Spiele vor, also beschäftigst dich beruflich damit. Findest du, dass wir, ich weiß nicht, kritisch genug berichten oder überhaupt auf eine gute Art und Weise berichten?
Also ich finde, es wird zu wenig berichtet. wenn wir uns anschauen, wie wichtig dieses Medium geworden ist und wie sehr das vor allem junge Leute beeinflusst und begeistert und beschäftigt, dass insgesamt zu wenig berichtet wird. Ich glaube, auch in den arrivierten Kulturprogrammen dürfte dieses Thema ruhig mehr auftauchen. Ich glaube, oft ist es auch nicht, sind es auch nicht nur die Redaktionen, die da etwas dagegen haben. Also das kann schon sein, dass dann vielleicht irgendwie es da gewisse Berührungsängste gibt, aber es fehlen dann vielleicht auch ein bisschen die Autoren oder die Leute, die zum Beispiel feuilletonistisch auch über Spiele sprechen und schreiben können. Aber ich glaube, da sind wir zwar schon vorangekommen, aber da glaube ich, könnte mehr gehen. Und dann würde sozusagen sich diese kritische Berichterstattung damit schon auch von selbst, glaube ich, ergeben, weil man einfach diesem Gegenstand eine gewisse Relevanz zugestehen würde. Dann, glaube ich, kauft man sich die kritische Berichterstattung und das ist sehr wichtig, dann auch mit dazu ein.
Jetzt haben wir viel auch über die kritischen Seiten gerade gehört von euch und Ihnen beiden, also über extremistische Unterwanderungen, auch ein bisschen über Fraternisierung oder auch nicht in der Berichterstattung. Aber es gibt natürlich auch so eine positive Kehrseite der Medaille, nämlich so tolle Spiele, die sich dann mit Erinnerungskultur auseinandersetzen, mit Fluchtgeschichten, mit Klimakrise. Aber wir brauchen gar nicht nur auf die großen Gaming-Studios zu schauen, auch die Medienhäuser und auch der Bayerische Rundfunk, die probieren sich beim Gaming aus. Und ich habe dazu mit Tim Pfeilschifter geredet. Er ist Projektmanager im Innovationsteam des BR und von ihm wollte ich wissen, woran die Kollegen denn da so rumtüfteln.
Der Bayerische Rundfunk probiert gerade relativ viele verschiedene Dinge beim Thema Gaming aus. Wir haben Gaming schon seit 4-5 Jahren so genauer im Blick, weil wir einfach sehen, das ist ein Thema, das vor allem bei den jungen Zielgruppen sehr beliebt und sehr stark genutzt wird. Wir haben es jetzt die letzten Jahre besonders als neue Erzählform ausprobiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel interaktive Hörspiele gestaltet. Wir haben so eine Art Pen and Paper, interaktive Rollenspiele, die wir live gestreamt haben im Internet, haben wir ausprobiert. Und jetzt haben wir eben gerade mit Alpcraft eine Modifikation, einen Mod für ein Spiel rausgebracht, der so eine kleine Alpenlandschaft dem Spiel Minecraft hinzufügt, bei dem man durch diese Mod ein bisschen was lernen kann über zum Beispiel, wie Salz und sowas damals in den Alpen hergestellt und produziert wurde.
Wenn du so ein bisschen auf unsere Medienbranche schaust und einen Blick in die anderen Häuser wirfst, hat sich das schon rumgesprochen, dass hier auch neue Wege gegangen werden können? Also wie damals auch beim Social Media, das hat ja auch eine Weile gedauert und da hat man so ein bisschen rumprobiert. Mittlerweile gehört es einfach dazu. Also wenn du da so drauf schaust, ist das tatsächlich was, was alle gerade so nach vorne treiben?
Definitiv. Also bis vor, würde ich mal sagen, 3-4 Jahren war es noch weniger der Fall. Da waren wir so mit einer der Ersten, die sich mit dem Thema Twitch und mit dem Thema interaktive Hörspiele und sowas auseinandergesetzt haben. Aber jetzt kommt das immer stärker und kommt vor allem auch immer stärker so im Alltag auch einfach an. Also wir haben einfach gesehen, dass in diesem Jahr und im letzten Jahr extrem viele Projekte, die auf verschiedenste Arten mit dem Thema Gaming zu tun haben, auch bei anderen Landesrundfunkanstalten, aber besonders innerhalb der ARD, beim Bayerischen Rundfunk, an den Start gegangen sind. Also das hat sich wirklich sehr, sehr vergrößert. Da ist immer mehr klar geworden, dass das Thema Gaming auch für uns sehr relevant wird.
Also immer, wenn man neue Ausspielwege ausprobiert und geht, dann heißt das ja auch, man muss das Storytelling umstellen. Was ist denn beim Gaming so das Besondere oder auch das andere?
Ja, wir sehen tatsächlich Gaming so als Erzählweise, mit dessen Hilfe Themen besonders gut vermitteln lassen. Also zum Beispiel hatten wir jetzt vor kurzem ein Improvisationsrollenspiel auf Twitch gemacht, das zum Thema hatte Antike in Kempten. Das heißt, es war ein 4- bis 8-stündiges Abenteuer in dieser Zeit mit verschiedenen Creatoren, die einzelne Charaktere in dieser Welt gespielt haben. Und die Leute konnten da zuschauen und konnten auch Fragen stellen an die Archäologinnen, mit denen wir das Setting gemeinsam erarbeitet haben. Und das ist natürlich einfach eine extrem gute Art, um so verschiedene historische Kontexte, Wissensvermittlungen einfach an die Leute zu bringen. Wir haben gemerkt, das war extrem, extrem für Freude gesorgt bei den Leuten, die dann einfach endlich so bestimmte Fragen stellen konnten, die sie sich sonst vielleicht immer zu gefragt haben. Also wir merken einfach, das ist einfach eine super Möglichkeit, bestimmte Dinge zu erzählen, die davor, also vor allem interaktiv zu erzählen, die davor einfach nur durch so klassische Frontalunterrichtsmethoden sozusagen erzählt hätten werden können. Und dann gibt es natürlich noch dieses ganze Thema Gamification, also dass man den Leuten bestimmte Themen schmackhafter macht, indem man zum Beispiel bestimmte Punkte bekommt oder sowas. Aber wie gesagt, ich bin eher der Meinung, dass das Thema Interaktivität so das Hauptthema ist, wie die Leute neue Dinge lernen, wie die Leute sozusagen selber Dinge in die Hand nehmen können und dadurch einen stärkeren Konnex zu Themen und vor allem Wissen und Geschichtsvermittlung bekommen.
Zum Schluss ganz kurz, habt ihr Neues in der Pipeline, worauf wir gespannt warten können?
Tatsächlich sind wir gerade an 2-3 verschiedenen Projekten in so einer ganz frühen Vorproduktionsphase dran. Es gibt natürlich ganz viele größere Themen, die es gerade gibt. Also dieses Thema KI ist natürlich riesig und hängt auch so zum gewissen Grad mit Gaming zusammen, weil sich dadurch natürlich einfach bestimmte Produktionsarten sehr viel vereinfachen lassen beim Thema Gaming, also bestimmte Welten sehr viel einfacher erstellen lassen, auch mit Hilfe von KI. Dann gibt es natürlich ganz viele bestimmte Games, die immer größer werden, wo man sich natürlich auch überlegen kann, lohnt sich da eine Präsenz von unserer Seite, aber auch dieses ganze Thema Livestreaming und Videospiele Livestreamen und sowas sind natürlich auch Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Genau, ich glaube, da kann man wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres werden wir da weitere 1-2 Projekte an den Start bringen, einfach um weiter auszuprobieren, wie die Erzählformen der Zukunft aussehen können für den BR.
Stay tuned, da kommt also bald was Neues vom BR. Tim Fallschifter war das vom Innovationsteam. Felix Zimmermann von der Bundeszentrale für politische Bildung ist auch immer noch hier bei uns in BR24 Medien. Und mich würde interessieren, wie kann man das denn in der politischen Bildung einsetzen, das Gaming und die Spiele?
Es gibt da sehr viele Facetten und ich glaube, was man sehen kann, ist, dass auch die Bundeszentrale für politische Bildung schon verschiedene Zugänge wählt und ausprobiert. Also man kann sich natürlich überlegen, macht man im Grunde politische Bildung über Games. Das ist in verschiedenen Formaten sicherlich bei uns abgebildet, um einen mündigen Umgang mit diesem Medium zu ermöglichen. Oder macht man politische Bildung mit Games. Das heißt, dass man Games tatsächlich selbst nutzt als Medium und zum Beispiel Spiele entwickelt. Also was wir ja schon im Moment sehen, ist eine Art Serious Game Boom, vor allem aus dem Bereich Erinnerungskultur heraus, dass auch beispielsweise öffentliche Institutionen hingehen und sagen, wir brauchen jetzt auch mal ein Spiel. Oder dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk hingeht und sagt, wir brauchen jetzt auch mal ein Spiel. Also wir haben gerade eine größere Games-Ausschreibung gemacht tatsächlich. Da ging es um den Lernort Landshut, also um das Flugzeug, was damals im sogenannten Deutschen Herbst entführt wurde.
Die Landshut,
mhm. Genau, und da war halt so ein bisschen die Frage, kann man dazu ein sinnvolles Spiel entwickeln, in dem größeren inhaltlichen Kosmos im Grunde dieses Lernorts. Und da haben wir jetzt den Weg gewählt, dass wir wirklich eine große offene Ausschreibung gemacht haben. Und für uns ist wichtig, erstmal die kreativen Ideen aus der Branche einzuholen. Also nicht zum Beispiel zu sagen, wir haben Ahnung von politischer Bildung, also sagen wir euch jetzt, was für Vermittlungsziele A bis Z dieses Spiel erfüllen muss und dann setzt das bitte um, sondern große Offenheit zu geben und zu sagen, hier kommt er erstmal mit guten Ideen zu diesen Themen an uns ran. Und da haben wir über 40 Einreichungen bekommen von über 40 Studios, was uns wirklich als positiv überrascht hat. Und genau, wir sind jetzt gerade noch im Verfahren, das herauszufinden, welches Studio schlussendlich den Zuschlag erhält. Aber was man, glaube ich, sehen kann, ist, dass eben in einer Branche, die sich so weiterentwickelt hat, dass man da sehr viel kreatives Potenzial findet und auch viele Game Developer, die sich mit politischer Bildung auseinandersetzen wollen. Und wenn man denen im Grunde zuhört und den Freiraum gibt und die Strukturen gibt, um Games zu entwickeln in diesen Kontexten, das ist sicherlich auch eine finanzielle Frage, dann können da, glaube ich, richtig gelungene Spiele entstehen. Und ich glaube, dieser Prozess in so einem Ausmaß und im Grunde auch mit so einem Finanzvolumen, der hat gerade erst angefangen.
Spannend, was sich da so tut auf dem Markt. Felix Zimmermann, Gaming-Experte der Bundeszentrale für politische Bildung, war zu Gast und Christian Schiffer aus unserer Netzredaktion des BR. Und die beiden kennen sich, deswegen haben sie sich auch geduzt. Fast so ein bisschen wie im Klischee, wie man sich das vorstellt, ne? Die Gamer-Szene untereinander, die kennen sich. Wie politisch ist Gaming? Mehr, als ich zu Anfang meiner Recherchen vermutet hatte, im negativen wie auch im positiven Sinne, das wäre jetzt mein Resümee. Und 2 Appelle nehme ich mit, nämlich einmal einen an die Gaming-Industrie, die ihrer Verantwortung gerecht werden muss und sie übernehmen muss. Und auch an uns Journalistinnen und Journalisten, also raus aus der Nische, wo die Spiele ja gar nicht mehr sind, aber offensichtlich in unserem Kopf doch noch, berichtet drüber auch in den Feuilletons. Und damit geht BR24 Medien zu Ende. Mehr Medienthemen von uns gibt es in der ARD-Audiothek. Für heute verabschiedet sich Nina Landhofer.